zweiten Teil nochmal einlassen wollen. Und ich habe ja im ersten Teil ganz viel davon gesprochen, wie es ist, was wir an Stärken mitbringen, an Gaben, wie wir die einsetzen können. Und dass es da auch manchmal Mut braucht, sozusagen anders zu denken, wirklich zu sehen, was ist meins, was kann ich mit einbringen, wo ist meine Leidenschaft, meine Freude, meine Lebendigkeit. Und es braucht manchmal wirklich so einen Mut. Und abschließend zu diesem Stärke-Thema sozusagen habe ich auch noch mal einen kleinen Film mitgebracht. Vielleicht haben Sie den schon längst gesehen, aber ich finde ihn immer wieder schön. Das ist ein Auftritt bei Britain's Got Talent, also die deutsche Superstar, also was Deutschland sucht, den Superstar in England war. Und damals ist dort eine Frau aufgetreten, der niemand was zutraut hat. Und wie das aussah, gucken wir uns jetzt nochmal an.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of... It's a collection of... villages. I had to think there.
And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Hello. Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
Like, what are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay.
Big song.
Yeah? Yes.
I dreamed a dream in time gone by.
One.
Ich finde es immer wieder berührend, wie diese arbeitslose, fast 50-jährige, sehr unscheinbare Frau da auftaucht und kein Mensch ihr irgendetwas zutraut. Das sieht man an den Gesichtern der Juroren und des Publikums gleichermaßen. Und dann macht sie den Mund auf und man kriegt ihr nicht mehr zu. Also ich finde das ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einfach auch sozusagen gucken kann, was ist in mir, was möchte da Ausdruck finden. Und wenn das in Ihnen ist, haben Sie den Mut, sich zu zeigen. Sie können auch diesen, ich habe ja am Morgen so ein Mindmap mit diesem Herzchen, mit Ich da drin ausgeteilt und da haben wir so in diesen ersten Kreis geschrieben, wer hat mich beeinflusst und dann können Sie den zweiten Kreis auch nochmal nutzen, um zu überlegen, welche Stärken, welche Leidenschaften habe ich denn? Was macht mich denn lebendig? Wo fange ich an, die Zeit zu vergessen? Das sind wunderbare Fragen, mit denen man so sich selber auch ein Stück auf die Spur kommen kann. Und ich habe vorhin gesagt, dass da, wo ich glaube, wo wir tatsächlich so an unserer Lebendigkeit dran sind, wo wir das tun, was in unserem Herzen ist, dass wir da weniger in Erschöpfung und Müdigkeit und Resignation verfallen. Dazu braucht es aber auch diesen zweiten Schritt, den ich heute mit Ihnen gehen will. Ich will nochmal das Zitat von Romano Guardini vorlesen, der gesagt hat, der Akt der Selbstannahme ist die Wurzel aller Dinge. Ich muss einwilligen, die Person zu sein, die ich bin. Einwilligen, die Gaben zu haben, die ich habe. Einwilligen in die Grenzen, die mir gesetzt sind. Die Klarheit und der Mut dieser Akzeptanz ist die Basis für alles Leben. Und jetzt geht es mir also um dieses Einwilligen in meine Grenzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Manchmal denke ich, ich wäre gerne ein Löwenzahn. Sie kennen das, wenn Sie einen Garten haben, man mäht drüber und der ist innerhalb von kürzester Zeit wieder da. Als Gartenbesitzer kann es einen ärgern, aber es ist schon bewundernswert, wie diese Pflanze widerstandsfähig ist, oder? Sie können den immer wieder einen Kopf kürzer machen, das macht dem gar nichts. Kurze Zeit, zack, ist er wieder da. Und man kann ihn sogar ausreißen, aber die Wurzeln sind wie eine Pfahlwurzel ganz tief im Boden und der kommt einfach wieder. Ich wäre auch manchmal so gerne so unverwüstlich. Manchmal fühle ich mich aber eher wie eine Pusteblume. Ein Windhauch genügt und meine Kraft verfliegt in alle Himmelsrichtungen. Und dann stehe ich nackt und kahl da, ohne Schönheit, ohne Kraft. Vielleicht geht es Ihnen manchmal ähnlich. Ich habe einen wunderbaren Cartoon gefunden von Charlie Brown, wo Lucy, die ja so eine sehr resolute Frau ist, sagt, manchmal bin ich deprimiert. Und dann sagt er, naja, Lucy, im Leben geht es halt auf und ab. Und dann sagt sie, aber warum kann mein Leben nicht aus lauter Aufs bestehen? Warum sind die Aufs so knapp? Warum kann ich nicht von einem Auf zum nächsten aufeilen und dann zu einem Auf oder gar zu einem Auf? Ich will keine Abs, ich will nur Aufs und Auf-Aufs und Auf-Auf-Aufs. Charlie Brown kann dann nur noch Auweia sagen. Ich beobachte so in der Bibel, dass zum Beispiel Paulus auch gerne stark sein wollte. Und angesichts dessen, was er so alles geschafft hat, wie er durch die Welt gereist ist und was er alles an Gemeinden gegründet hat, da stellen wir uns doch sehr automatisch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit vor, oder? Wenn er von sich selbst erzählt, klingt das manchmal ganz anders. Da sagt er zum Beispiel, dass er zu den Korinthern gekommen ist und gepredigt hat mit Zittern und Zagen. Oder bei den Galatern muss er wohl beim ersten Aufenthalt krank gewesen sein und die Krankheit muss für die Gemeinde nicht leicht ertragen gewesen sein. Und dann im zweiten Korintherbrief spricht er von etwas, er sagt, ich muss gegen etwas ankämpfen, das wie ein spitzer Dorn in meinem Fleisch sitzt. Im Hinblick auf diesen Stachel habe ich den Herrn schon dreimal angefleht, dass er ihn aus meinem Fleisch herausziehen möge. Wir wissen nicht, was sein Problem war. Also was diese Krankheit war, da ist viel spekuliert worden. Manche haben gesagt, es war vielleicht Depression oder Epilepsie oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist, kommt gar nicht drauf an. Weil wir alle können uns mit dieser Erfahrung von Paulus, glaube ich, identifizieren. Diesen Stachel, vielleicht kennen Sie den auch. Sie sich denken, ach Mensch, wenn ich das mal nicht hätte, dann könnte ich so gut dauernd laufen. Aber leider, und das ist ja bei jedem von uns anders, ja, vielleicht sagen Sie, ich habe so schnell Schmerzen in irgendwas oder ich werde dann depressiv oder ich habe einfach nicht so den langen Atem oder ich bin zu sensibel oder was auch immer. Und wo wir uns manchmal wünschen würden, dass Gott irgendwie Schnips machen würde und zack, wäre es weg. Ja. Und Paulus' Erfahrung ist, nee, ich habe Gott darum angefleht, dass er mir das wegnimmt und er tut es nicht. Sondern er fordert mich heraus, Ja zu sagen zu meiner Schwachheit. Er sagt, darum sage ich Ja zu meinen Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Leichter gesagt als getan, oder? Ich sage Ja zu meinen Schwachheiten. Ich glaube, dass es hier ein ganz wichtiger Schritt ist, wenn wir in unsere Identität hineinwachsen wollen, dass wir lernen, unsere Begrenzungen anzunehmen. Und das kann ein richtiger Befreiungsschritt sein. Das kann zum Beispiel sagen, okay, ich werde vielleicht meinen eigenen Ansprüchen an der und der Stelle überhaupt nicht gerecht. So bin ich. Oder ich bin eben nicht so intelligent oder so hübsch oder so stark, wie ich das gerne wäre. Oder ich bin vielleicht nicht so belastungsfähig wie der oder die. Und wir sind ja so, so schnell im Vergleichen. Immer wieder zu gucken, aber die kann das doch auch, da muss ich das doch auch irgendwie können. Und dann sind wir ganz schnell in so einer Mühle, in der wir uns überfordern. Weil jeder von uns ist in der einen oder anderen Form begrenzt. Das ist Teil unseres Menschseins. Und alle Versuche, irgendwie in einen Perfektionismus leben zu wollen, die führen unweigerlich entweder in den Stolz, ich kann das so viel besser als alle anderen, oder in die Erschöpfung. Und manchmal sogar beides. Und es ist gut, die eigenen Schwächen in den Blick zu nehmen. Das fördert, dass wir wahrhaftig mit uns umgehen. Und es fördert, dass wir verstehen, was Gnade ist. Ja, großes Wort, das wir gerne in den Gemeinden im Mund behalten und davon sprechen, wie groß Gottes Gnade ist. Hier der Vers für dieses Jahr, Gott ist barmherzig. Ja, seid miteinander barmherzig. Aber das wirklich mit für uns durchzubuchstabieren, was das heißt, dass Gottes Gnade genügt, gerade da, wo ich schwach bin, das ist etwas, was uns schwerfällt. Also zumindest kann ich das von mir sagen. Ja. Und es ist doch erstaunlich, wie ungnädig wir manchmal mit uns umgehen. Dass wir etwas von Gottes Gnade begreifen, das bedeutet eben auch, dass wir lernen, sie für uns zu leben, nicht nur für irgendjemand anders. Diesen Spruch finde ich so schön: Ich habe Fehler, aber ich bin kein Fehler. Ich darf begrenzt sein. Haben Sie das schon mal gedacht? Ich darf begrenzt sein. Und da habe ich ein schönes Zitat von Christian Schwarz, der sagt: Gottes Ideal ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Woher ich das weiß? Nun, wenn das sein Ideal wäre, hätte er sie ganz gewiss erschaffen. Die ganze Schöpfung legt Zeugnis davon ab, wie sehr der Schöpfer Uniformität hasst und die Vielfalt liebt. Es ist kein Fehler, wenn man bestimmte Gaben nicht hat, sondern die Kehrseite seiner Stärke. Zu sich selbst stehen heißt immer auch zu seinen eigenen Grenzen stehen. Es heißt, sich zu weigern, so zu werden, wie es die anderen sind, weil wir damit gerade unsere gottgegebene Individualität und damit unsere eigentliche Stärke verspielen. Oder wie Eckhard von Hirschhausen das mal so schön gesagt hat: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Das heißt also, diesen Gedanken von Christian Schwarz finde ich auch so spannend, dass es bestimmte Schwächen in Anführungsstrichen gibt, die eine Kehrseite meiner Stärke ist. Und umgekehrt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Gerade Menschen, die sehr sensibel sind, ja, so eine Hochsensibilität mitbringen. Vielleicht ist der eine oder andere davon unter uns. Die leiden oft darunter, dass sie schneller erschöpft sind. Das ist oft ein Ergebnis dessen, dass sie mehr wahrnehmen. Ein hochsensibler Mensch nimmt eben nicht nur das, was alle anderen wahrnehmen, mit, sondern der kriegt noch eine ganze Menge unten drunter an Stimmungen, an was läuft hier gerade mit und spürt Dinge. Und das ist eine unglaubliche Chance, eine Gabe. Und sie kommt mit dem Preis, dass ich schneller erschöpft bin. Beides gehört zusammen. Das eine bekomme ich nicht ohne das andere. Ich habe manchmal gedacht, ich habe mich gefragt, wie Angela Merkel 16 Jahre diesen Knochenjob ausgehalten hat. Ja. Und ich habe gedacht, tun Sie mich in den Job und ich wäre, glaube ich, nach einem halben Jahr so durch. Ich wüsste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht, ob Angela Merkel eine gute Seelsorgerin wäre. Ja. Ich glaube, man braucht so eine gewisse Robustheit auch, um so einen Job machen zu können. Und zu sehen, ja, ich bin anders und ich bin nicht so belastbar, aber auf anderen Schienen kann ich dafür Dinge, die der andere dann nicht kann. Merken Sie, also das eine kommt nie ohne das andere. Und wir dürfen wissen, Gott braucht keine Helden. Das ist ein Buch von Magnus Malm, ich habe es Ihnen da hinten auch mal hingelegt. Das heißt, Gott braucht keine Helden. Da sagt er, alle Zeit bereit und immer im Einsatz. Das ist das Leitbild für Mitarbeiter und Leiter in Gemeinden. Es führt aber allzu oft zu einem überfordernden Berufungsverständnis. Das Ergebnis sind ausgebrannte Christen, die sich mit leeren Herzen kraftlos durch den Alltag kämpfen. Und leider sehe ich von solchen Menschen zu viele. Nicht nur bei uns in der Klinik, sondern eben auch in Gemeinden. Und das ist so etwas Tiefes, wo wir glauben, irgendwie alles retten zu müssen. Wenn Sie so gestrickt sind, dass Sie schnell Verantwortung übernehmen, dann ist eine Gemeinde der super Feld, um sich zu überfordern. Weil es gibt immer eine Lücke. Und tatsächlich immer mehr zu realisieren, dass Gott diesen Anspruch nicht stellt. Ja. dass er nicht mich überfordern will. Und auch da hören wir manchmal so anderes. Also ein Kinderlied, was mir mal begegnet ist und wo es mir ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen ist, war: Gott ist der allergrößte Held, und wenn ich mal nicht mehr kann, ja, dann feuert er mich an. Und ich dachte, oh, ich habe da direkt so ein Bild vor mir. Ja, ich laufe und kann eigentlich nicht mehr, und dann steht Gott an der Seitenlinie und sagt: Mach weiter, du musst noch mehr. Und so erleben wir Gott vielleicht auch innerlich oftmals, so als den gierigen Arbeitgeber, der sagt: Jetzt aber noch, es muss doch mal. Ja. Meine Gnade genügt, sagt er zu Paulus. Boah. Das heißt auch, Gott ist der Retter, ich bin's nicht. Und sich das immer wieder zu sagen, ja, wenn die nächste Lücke sich auftut, wenn vielleicht irgendwo was ist, wo ich merke, oh, alles in mir sagt, das musst du jetzt tun. Zu sagen, Gott ist der Retter, ich bin's nicht. Und ich weiß, von was ich rede, wie schwer das ist. Ja, und da kommen wir wieder zum Thema Identität, weil wir oft sozusagen dieses das machen müssen, das für alles da sein, ja, immer bereit, so tief in unsere Selbstbild eingestrickt ist, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, das sein zu lassen, weil wir dann das Gefühl haben, ja, was bin ich denn dann noch, wenn ich nicht gebraucht werde, wenn ich nicht rette. Vielleicht kennen Sie das auch. Und es kann uns ganz, ganz hinderlich sein, tatsächlich unsere Berufung zu leben, weil wir dann ständig gelebt werden von dem, was alle möglichen Leute von uns wollen. Gladys Aylward, vielleicht haben Sie von der schon mal gehört, ist ein Film, ihr Leben ist verfilmt worden, Herberge zur siebten Glückseligkeit, ein uralter Schinken. Sie war China-Missionarin 1922 und 1940 war sie in China, und da brach der chinesisch-japanische Krieg aus und sie musste vor den einmarschierenden japanischen Truppen fliehen und wollte die 100 Waisenkinder nicht sich selbst überlassen. Deshalb machte sie sich mit ihren Mitarbeitern auf die strapazenvolle Flucht über die Berge. Und während dieser Flucht kämpfte sie mit Verzweiflung und mit Hoffnungslosigkeit. Und nach einer weiteren schlaflosen Nacht erinnert sie ein 13-jähriges Mädchen an die Flucht der Israeliten mit Mose aus Ägypten. Und dann sagt Gladys: Aber ich bin nicht Mose. Dann antwortet das Mädchen: Klar bist du das nicht, aber Gott ist immer noch Gott. Fand ich eine wunderschöne Geschichte, weil es klar macht, nicht ich rette, er rettet. Und ich darf immer wieder, wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen, ihm das anvertrauen. Für mich ist das in den Gesprächen, ich begleite ja Menschen und man kann sie immer nur ein Stückchen begleiten. Und ich weiß, ich kann niemanden retten da. Das ist mir im Kopf klar. Und hin und wieder muss ich es mir auch wieder herholen. Und für mich ist so ein ganz wichtiges Ding, am Ende eines Gespräches für diesen Menschen zu beten, weil es für mich ein ganz bewusster Akt auch ist. Ich lege dir jetzt diesen Menschen, der mir all das anvertraut habe, in die Hände und sage: Jetzt bist du wieder zuständig. Vielleicht können Sie das ähnlich machen. Das tun, wo sie merken, das ist jetzt meins. Und da, wo ihre Grenze ist, zu sagen: Okay, Jesus, jetzt bist du wieder dran. Am besten natürlich im Co. Mit ihm, also er geht voran und ich gehe hinterher. Aber eben so ganz bewusst ihm das zu übergeben wieder. Was bedeutet es, wenn ich in meine Grenzen einwillige? Ich glaube, das ist ganz, also dass da vielschichtige Punkte sind. Also zum Beispiel, dass ich mir Bedürfnisse erlaube. Dass ich sage, okay, die gehören zu mir. Und dann, nur dann, wenn ich wirklich auch gut für mich sorge, bin ich in der Lage, auch anderen etwas von mir zu schenken. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, zu sehen, ich bin für meine Bedürfnisse verantwortlich. Nicht mein Partner, nicht irgendjemand sonst, sondern ich. Das bedeutet nicht, dass ich alles alleine hinbekommen muss, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber dass ich erst einmal meine Verantwortung für mich selbst übernehme. Ich erlebe das so viel, dass Menschen Verantwortung für alles Mögliche übernehmen, nur nicht für sich selbst. Und da tatsächlich zu sehen, was brauche ich, damit ich ein Langstreckenläufer werde und nicht irgendwie in kurzer Zeit japsend, außer Atem da bin. Also, ich darf mir meine Bedürfnisse erlauben. Ich darf mich behandeln wie einen besten Freund. Ich weiß, eine Freundin hat mir das immer wieder mal gesagt, wenn ich in der Gefahr stand, mich zu übernehmen. Sie gesagt hat, was würdest du deiner besten Freundin raten? Und das war eigentlich ziemlich schnell, ziemlich klar. Behandeln Sie sich wie Ihren besten Freund. Und immer wieder mal zu fragen, was würde ich jetzt jemandem raten? Und dann kann man das eigentlich ziemlich schnell wissen. Und dann auch zu sehen, eine solche Veränderung, ja, in ein Selbstbild, was sowohl die Stärken auch als die Schwächen annimmt, das braucht Zeit. Ich darf geduldig mit mir sein. Ich darf da hinein wachsen. Also ich glaube, Gottes Schöpfung ist in allem angelegt auf Wachstum. Ganz wenig, das ist einfach zack, da ist es. Sondern es entwickelt sich, es wächst, es muss gepflegt werden. Und so ist das mit unserem Inneren auch. Das geht nicht von heute bis morgen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich gerne wie ein Löwenzahn wäre und mich oft wie eine Pusteblume fühle. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wirkt so eine Pusteblume ja furchtbar verletzlich und schwach. Sie hat ihre leuchtende Farbe eingebüßt. Und doch ist sie gerade in dieser Form erst wirklich fruchtbar. Weil die kleinen Schirmchen, das sind die Samen. Und wenn sie gerupft aussieht, dann bedeutet das, dass ihre Samen weit weggeflogen sind und fruchtbar wurden. Und so, glaube ich, können wir uns diesem Wind, dem Atem Gottes immer wieder hinhalten in all unserer Schwachheit und sagen, du machst mich fruchtbar. Daraus kann ganz Lebensspendendes werden, weil wir echt werden. Und ich glaube, das ist so, so viel wert, wenn wir Menschen begegnen, die Authentizität ausstrahlen. Bin ich aber froh, dass ich über dieses Wort gekommen bin. Ein Themenkomplex, glaube ich, müssen wir noch uns anschauen, wenn wir über Identität und eben dieses ein Selbstbild sprechen. Von dem Psychiater C.G. Jung erzählt man folgende Geschichte. Als ein Mann mit chronischen Depressionen bei ihm aufsuchte, gab ihm Jung folgenden Rat. Er solle seinen 14-Stunden-Arbeitstag auf 8 Stunden reduzieren, auf direktem Weg nach Hause gehen und den Abend still für sich in seinem Arbeitszimmer verbringen. Der junge Mann ging zum Abend nach Hause, schloss die Tür seines Arbeitszimmers hinter sich und verbrachte dann die Zeit damit, Hermann Hesse und Thomas Mann zu lesen und ein paar Chopin-Etüden zu spielen. Wochen später besuchte er Jung wieder und klagte darüber, dass er keine Besserung feststellen könne. Als Jung nun erfuhr, wie sein Patient die Zeit verbracht hatte, sagte er: "Aber Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich wollte nicht, dass Sie sich mit Hesse oder mit Chopin beschäftigen. Ich wollte, dass Sie wirklich mit sich alleine sind." Daraufhin blickte ihn der andere entsetzt an und erwiderte: "Ja, aber ich kann mir keine schlimmere Gesellschaft vorstellen." Oder wie David Simmons mal das gesagt hat: "Ein bedrängendes Gefühl der Selbstverdammung schwebt über vielen Christen. Sie sind niedergestreckt von der stärksten psychologischen Waffe, die Satan Gläubigen gegenüber anwendet. Diese Waffe wirkt wie eine tödliche Rakete. Ihr Name? Ein bedrückendes Gefühl von Minderwertigkeit, von nicht bestehen können und niedrigem Selbstwertgefühl. Es hält viele Christen in Fesseln, obwohl sie herrlich Glaubenserfahrungen gemacht haben und Gottes Wort kennen. Sie liegen an der Kette eines tiefen Gefühls eigener Wertlosigkeit." Das ist nach meiner Erfahrung leider sehr wahr. Und ich musste da an eine Geschichte in der Bibel denken, die uns erzählt wird vom Volk Israel, die seit Generationen in der Sklaverei in Ägypten gelebt hatten, 400 Jahre, bevor Gott sie also wirklich spektakulär befreit. Und wir kennen alle die Geschichte von den verschiedenen Plagen, von der Teilung des Roten Meers. Und die Israeliten ziehen aus Ägypten raus und sind damit faktisch freie Menschen. Aber sehr bald zeigt sich, dass sie in ihrem Denken und damit auch in ihrem Handeln die Sklaverei mitgenommen haben. Bei diesen Israeliten zeigt sich dieses Sklavendenken an vielen Stellen auf der Reise, aber ganz besonders deutlich wird es, als sie nach circa 1 bis 1,5 Jahren als Volk an die Grenze des Landes kommen, von dem Gott ihnen gesagt hatte: das will ich euch schenken. Und er hatte ihnen gesagt, dass das ein wundervolles Land werden würde. Dieses sprichwörtliche Milch und Honig. Und sie hatten ja schon auf der Reise ganz großartige Dinge erlebt. Wunderbare Versorgung, Bewahrung. Er hatte einen Bund mit ihnen geschlossen. Er hatte ihnen Gesetze gegeben. Und jetzt endlich sollten sie das Land einnehmen, das Gott ihnen versprochen hat. Und sie schicken ein paar Kundschafter aus, um zu erkunden, wie sie das Land einnehmen können. Wie sieht es denn überhaupt aus? Und sind die Bewohner freundlich oder sind sie eher feindlich gesinnt? Sind die Städte offen oder sind sie mit festen Mauern gefestigt? Und diese Kundschafter kommen zurück nach einer Zeit und ich sage das jetzt mal in meinen Worten, sagen sowas wie: "Ja, es ist echt wundervolles Land, super. Ja, alles wie Gott uns das versprochen hat. Aber," und dann kommt ein ganz, ganz großes Aber: "Wir können das niemals einnehmen." Und dann sagen sie: "Wir können nichts gegen das Volk dort ausrichten. Es ist stärker als wir. Das Land ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar Riesen haben wir gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor und auch ihnen erschienen wir so." Was für ein schrecklicher Satz. Lassen Sie sich den mal auf der Zunge zergehen. Wir kamen uns klein wie Heuschrecken vor. Also Ungeziefer, was man zertreten kann. Sie hatten schon so viel mit Gott erlebt. Und dennoch war das im Zeitpunkt der Herausforderung das Selbstbild. Gott hatte ihnen gesagt, was er über sie dachte, nämlich, dass sie sein auserwähltes Volk sind, sein Augapfel. Aber für sich selbst waren sie schwach, unbedeutend, Ungeziefer. Ein krasser Unterschied, oder? Und angesichts der Herausforderung, nämlich jetzt könnte es soweit sein, wir gehen rein, und das wird vielleicht nicht ohne Kampf abgehen, bricht das alte Sklavenbild in ihnen wieder hervor. Und ein Sklave ist schwach, ist unbedeutend, er hat keinerlei Gestaltungskraft über sein Leben. Und ich stelle mir so vor, wie mit jedem Peitschenhieb, den diese Menschen abbekommen hatten, das tiefer eingegraben worden war, du bist nichts, du kannst nichts und mach dir bloß keine Illusionen, du kommst hier nie wieder raus. Ich glaube, dass wir in mancher Hinsicht vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir haben diese wunderbare Zusage Gottes, dass wir seine Kinder sind und dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Aber in unserem Unterbewusstsein, da funktionieren noch die Lügen der Sklaverei. Und wenn wir vor Herausforderungen gestellt werden, dann sind die sofort wieder auf den Punkt. Und dann müssen wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserer Identität, zwischen dem, was Gott uns gibt, was in uns liegt, an Gaben und an Grenzen, und dem, was wir selber über uns denken und fühlen und wie wir uns wahrnehmen. Unsere Identität ist von Gott bestimmt. Aber wie wir über uns selbst denken, kann ganz anders sein. Wir sind, wenn wir zu Jesus gehören, frei. Wir gehören zu Gott. Das ist ein Statuswechsel. Ja, wie heiraten. Ich kann nicht ein bisschen verheiratet sein. Ich bin es entweder oder ich bin es nicht. Unser Selbstbild dagegen ist das, was wir über uns selbst denken und fühlen. Und die Wahrnehmung ist oft nicht gleichgeschaltet mit der Wahrheit Gottes über uns, sondern ist geprägt von Erfahrungen und Wunden in unserem Leben. Und mit jeder neuen Erfahrung kommt eine Botschaft. Manchmal sind es Botschaften, die Menschen über uns direkt ausgesprochen haben. Ja, damals waren das so Botschaften eben, du bist ein Sklave, du hast keine Macht. Heute können es sowas sein wie, aus dir wird nie was. Oder das schaffst du nicht. Du musst für dich selbst sorgen. Du bist ein Versager. Niemand sorgt für dich, niemand sieht dich. Das kannst du niemandem zeigen und so weiter. Vielleicht kennen sie so innere Botschaften und sie fühlen sich so wahr an, weil wir sie manchmal mit der Muttermilch aufgesogen haben, so richtig tief eingegraben. Und dann ist es gut, sich das bewusst zu machen. Ist es das, was Gott über mir sagt? Ich habe Ihnen ein Blatt ausgeteilt, wo einfach mal so ein paar Beispiele sind. Von Lügen. Und das Problem ist ja, wenn ich so eine Lüge glaube, ja, also zum Beispiel so etwas, mich kann Gott nicht lieben, dann können Sie sich nicht verbieten, das nicht zu denken, weil das funktioniert nicht. Ja, wir kennen alle das wunderbare Beispiel von dem rosa Elefanten, wo, wenn ich Ihnen sage, denken Sie da nicht dran, dann denken Sie da dran. Das ist ganz automatisch so. Also hilft es nicht zu sagen, ach, ich darf das ja nicht mehr denken. Sondern der Weg ist tatsächlich, etwas Neues zu denken. Und das ist die Wahrheit Gottes, die ich mir sagen darf. Ja. Eben zum Beispiel, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Und dann kann ich mir sogar noch einen Vers dazu holen, wo ich sage, das sagt das für mich aus. Ja, da sagt mir das Gott zu. Meine Lüge war ganz lange, ich genüge nicht. Und das ist ein furchtbarer Antreiber, weil er ständig sagt, das, was du gemacht hast, reicht nicht. Und dann machen sie noch mehr. Und die Folge ist Erschöpfung, ganz klar. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge aufzudecken und erstmal zu realisieren, was läuft denn da in mir ab? Und dann zu merken, nee, Moment, halt, das ist doch überhaupt nicht die Wahrheit. Das will ich nicht mehr. Oder Also Sie können sich die verschiedenen Beispiele mal durchlesen und für sich selber überlegen, was sind Ihre Lügen? Ich vermute, es sind mehrere. Bei mir sind es das zumindest gewesen. Und ich entdecke immer noch mal welche. Und sich da tatsächlich wie ein Umschulungsprogramm machen. Und hingehen und diese Wahrheiten einüben. Nicht nur einmal lesen, das hilft nicht viel. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie eine Kollektion von Tonbändern, die Sie aufgenommen haben, wo Menschen oder Sie selbst, irgendwann machen wir das wunderbar selbst, da brauchen wir überhaupt niemanden, der uns das sagt, sich immer wieder diese Lügen vorerzählen. Und dann braucht es auch entsprechend lange das Neue einüben, dass das genauso automatisiert läuft. Und dass ich dann sagen kann, nee, Moment, ich genüge, weil er genügt. Und das habe ich mir eine Zeit lang in meinen Outlook-Kalender im Handy eingespeichert. Und jeden Morgen ploppte das hoch. Und ich habe das durchgelesen und habe gesagt, stimmt, darauf will ich heute meinen Tag bauen. Er genügt. Und damit genüge ich auch. Das macht was mit uns. Und ich befehle Ihnen das sehr ans Herz, das für sich durchzugehen. Da, wo Sie merken, da sind so zerstörerische Lügen, die möchte ich nicht mehr glauben. Sich was Neues von Gott zeigen zu lassen, was er über Ihnen ausspricht. Und wir dürfen wissen, wirklich Veränderung kostet Zeit. Wenn ich da von der Lüge hineingehen will in die Wahrheit. Und Sie kennen vielleicht, früher habe ich Zeitschriften gern danach durchgeschaut, so Vorher-Nachher-Bilder. Kennen Sie die? Also wo man immer denkt, oh ja, das ist ja sehr außergewöhnlich. Das hier fand ich sehr schön. Das sind so lauter, sehr normale Frauen, oder? Und dann sind sie in der Maske gewesen. Und dann sahen sie plötzlich so aus. Also nicht unbedingt schöner, aber durchaus anders, oder? Also wir wünschen uns manchmal Veränderung so auf Knopfdruck, ja, in die Maske rein und dann danach ist es alles anders. Aber das ist nicht, wie Veränderung funktioniert. Sondern Veränderung bedeutet, Gott dreht die extra Runde mit uns. Für die Israeliten damals war es ein weiter Umweg. 40 Jahre, puh. Ja. Ich habe als Kind immer gedacht, die Wüste da muss wahnsinnig groß gewesen sein, dass die nie angekommen sind. Als ich dann mal in Israel war und diese Wüste gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die ist aber sehr klein. Sich darin 40 Jahre lang aufzuhalten, das will schon was heißen. Und das zeigt, dass es wirklich Zeit brauchte, um dieses Sklavendenken loszuwerden. Bei den Israeliten brauchte es eine richtig neue Generation, die dann sagen konnte, okay, ich nehme das Neue an. Und wir glauben jetzt, dass da ein Gott ist, der mit uns geht. Und der Geduld hat. Er hat sein Volk über all diese Jahre nicht losgelassen. Nicht gesagt, so, jetzt reicht's aber mal. Sondern er ist Schritt um Schritt mit ihnen gegangen. Und das kann uns so beruhigen und so ermutigen, dass er mit uns das Gleiche tut. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz häufig kommen Menschen zu mir und sagen, ja, Frau Lehnert, das ist ja ganz schön und gut, aber im Kopf weiß ich das auch, nur es kommt nicht in meinem Herzen an. Was mache ich denn da bloß? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache von verschiedenen, wie unser Herz und unser Kopf unterschiedlich lernen. Und das heißt, es gibt diesen schönen Spruch, sage es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde mich daran erinnern. Lass es mich tun und ich werde es verstehen. Bei den Israeliten wissen wir, die Wüste ist kein schöner Ort. Es ist nicht, auf die Israeliten warteten Kämpfe, Zweifel, Durst, Krankheiten. Gott geht mit. Er rettet sie, er versorgt sie, er kämpft für sie. Aber das ist eigentlich nicht der Ort, an dem er sie haben will. Und durch diese Kämpfe, durch das Dadurchgehen, verändert sich ihr Denken. Und ich weiß heute, mein Herz verändert sich durch Erfahrung. Es ist das eine, bei diesen Wahrheiten tatsächlich mir die Wahrheit wirklich vor Augen zu führen. Mein Kopf muss es als erstes begreifen, sonst habe ich keine Chance. Und dann muss ich das tun. Also, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie mit der Lüge in der Gegend rumlaufen, ich bin eigentlich nicht wertvoll, ich darf keine Bedürfnisse haben, dann ist der erste Schritt überhaupt mal zu begreifen, doch, Gott hat mich mit Bedürfnissen geschaffen. Ich bin für meine Bedürfnisse selber verantwortlich. Ich darf Bedürfnisse haben und ich darf gut für mich sorgen. Und das darf ich mir dann richtig häufig sagen. Aber es braucht dann auch den Schritt, es zu tun. Also hinzugehen und zu sagen, ich sorge jetzt gut für mich. Und ich nehme auf mich Rücksicht. Und ich gucke, was tut mir gut. Oder manchmal, wenn ich dann vielleicht so, ich bin nicht liebenswert oder sowas habe. So zu tun, als ob, ist eine gute Regel in solchen Dingen. So zu tun, als wäre ich wertvoll. Wie würde ich mit mir umgehen? Und das dann zu tun. Weil ihr Herz lernt durch Erfahrung. Und die Erfahrung können Sie nur machen, wenn Sie sich selber das tun. Dazu gehört das Ende des Versteckens. Ein Ehrlichwerden. Jeder von uns ist Verletzter. Das ist in unserer Welt gar nicht anders möglich. Manche sind es mehr, manche sind es weniger, aber diese Welt hinterlässt ihre Spuren in uns allen. Da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Und sie prägt uns jeden Tag. Luther hat das mal den in sich verkrümmten Menschen genannt. Und dann setzen wir schnell auf unsere eigene Sicherheit, auf unsere Kraft, auf unseren Stolz. Und daran hängen wir die Liebe und die Anerkennung von anderen Menschen, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Wenn ich brav bin, wenn ich nett bin, dann bekomme ich wenigstens ein bisschen was an Aufmerksamkeit. Wenn ich gute Leistung bringe, wenn ich ordentlich aussehe, wenn ich mich ganz viel einsetze, dann werde ich gesehen. Und das, was in unserer Kindheit ein guter, ein wichtiger Weg war, tatsächlich zu überleben, wird im Erwachsenenalter eine große Hypothek. Sie können sich das so vorstellen, wenn ich mit einem Motorradhelm auf dem Motorrad sitze, ist das ein richtig guter Schutz. Und den sollte ich auch tragen. Wenn ich den aber zum Predigen am Sonntag auf der Kanzel aufhabe, ist es nicht wirklich hilfreich. Und so ähnlich sind solche Schutzmechanismen. Und problematisch wird es gerade da, wo wir so eine falsche Identität uns erschaffen. Vielleicht kennen Sie Brennan Manning. Er ist Schriftsteller gewesen und litt sein Leben oder seine ganze Erwachsenenzeit unter Alkoholismus und hatte immer wieder Zeiten, in denen er in die Sucht ganz schwer hineingefallen ist. Und in seinem Artikel Abbas Kind und falsches Ich erzählt er Folgendes. Als ich 8 war, wurde der Schwindler, mein falsches Ich, als Abwehr gegen den Schmerz geboren. Der Schwindler in mir flüsterte: Brennan, du kannst nie wieder so sein, wie du wirklich bist, weil dich niemand so mag. Erfinde ein neues Ich, das alle bewundern und das niemand richtig kennt. So wurde ich ein braver Junge, höflich, wohlerzogen, unaufdringlich und rücksichtsvoll. Ich lernte fleißig, bekam hervorragende Noten, erhielt ein Stipendium und wurde in jedem wachen Augenblick verfolgt von der Angst, verlassen zu werden und dem Gefühl, im Grunde keinen Menschen zur Seite zu haben. Vielleicht kennen Sie diesen Schwindler auch. Manchmal sind wir so verklebt mit unserer Rolle, dass wir es nicht mal merken. Aber dieses falsche Ich ist dann unter Umständen sehr pflegeleicht und nonchalant. Aber es führt dazu, dass wir wie abgeschnitten sind von unserem Herzen. Und da brauchen wir Befreiung, damit wir Gottes Liebe wirklich im Herzen annehmen können, und muss dieses verletzte Ich aufgedeckt werden und angenommen. Weil was geleugnet wird, kann nicht geheilt werden. Dazu braucht es Ehrlichkeit, mich selber anzuschauen und zu sagen: Ja, das bin ich eben auch. Das bin ich nicht nur. Aber das bin ich auch. Und erst einmal darf ich so sein. Wir Christen sind ja schnell dabei, dann zu sagen: Aber das darf auf keinen Fall sein. Ja. Nehmen Sie mal das Beispiel Neid. Vielleicht sind Sie ein Mensch, der immer wieder mal unter Neid leidet. Und dann wissen wir alle, ja, neidisch darf man ja nicht sein. Das ist ja nicht nett und nicht christlich. Und dann kämpfen wir dagegen und verbieten uns das. Das Problem ist, das, was ich bekämpfe, wird mehr. Wenn Sie auf der Autobahn fahren und Sie wollen in so einer engen Autobahnbaustelle an einem LKW vorbeifahren, ist es eine ganz schlechte Idee, auf den LKW zu schauen. Sondern Sie kennen das, ja, da muss man so richtig den Blick nach vorne nehmen, links nicht gucken, sagen: Da sind schon andere durchgekommen, ich werde es auch schaffen, und dann fahren. In diesem Sinne, zu sehen: Ja, ich bin auch das. Und dann nochmal hinterher zu schauen: Wenn ich jetzt neidisch bin, welche Bedürfnisse in mir sind denn nicht gestillt? Und was kann ich tun, damit ich zufriedener werde in meinem und es dem anderen nicht missgönnen muss? Da sind Sie bei einer ganz anderen Fragestellung. Und dann können Sie vielleicht Erbarmen mit sich bekommen, da wo in Ihnen sowas ganz Ungestilltes, Unerfülltes auch ist. Und da, wo ich etwas annehme, da kann es sich verändern. Und Wir dürfen wissen, wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Ich erlebe das oft bei den Patienten, dass sie sagen: Mensch, ich habe so das Gefühl, in meiner ganzen Gemeinde, die sind alle glücklich. Ja? Alle, die haben ein tolles Familienleben und das geht alles super, und nur ich bin irgendwie komisch. Aber ich glaube, unter der Oberfläche wissen wir eigentlich alle, dass unser Leben Brüche hat. Und es wäre gut, wenn wir die einander zeigen würden, wenn wir Gemeinde würden, in der das lebbar ist. Und da möchte ich Ihnen auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Also, ein Mann sucht verzweifelt Arbeit, schon lange in Hartz IV, und seit Monaten bewirbt er sich bei unzähligen Firmen und nichts, eine Absage nach der anderen. Und schließlich liest er die Anzeige: Tierpark sucht Mitarbeiter. Und dann sagt er sich: Naja, okay, braucht keine große Qualifikation, da kann ich mich ja mal vorstellen. Und der Personalchef sagt: Also, es ist ein bisschen ein ungewöhnliches Angebot, was ich für Sie heute habe. Vor einiger Zeit ist unser Gorilla gestorben. Und wir haben einfach keine, wir haben kein Geld mehr, ein neues Tier von einem anderen Zoo zu kaufen. Aber wenn Sie bereit wären, ein Affenfell zu tragen und als Affe ab und zu im Gehege herumzuturnen, dann haben Sie den Job. Naja, der Mann zögert zuerst und dann sagt er sich, naja, besser als nichts ist es auf jeden Fall, also mache ich das mal. Und er unterschreibt den Arbeitsvertrag und die ersten Tage sind furchtbar. Die Leute drücken sich die Nase platt, weil sie sagen, so einen unbeholfenen Affen haben wir aber noch nie gesehen. Aber der Mann wird richtig geschickt nach einer Weile. Da kann er sich von einem Kletterseil zum anderen schwingen und es wird immer besser. Er wird so eine heimliche Berühmtheit im Zoo. Und eines Morgens ist er so dynamisch dabei, dass er sich mit Schwung über sein Gehege hinaus ins Löwengehege hinein katapultiert und genau vor dem Löwen runterkommt. Und er kann schon den fauligen Atem dieses furchtbaren Tieres riechen. Jetzt ist es vorbei, sagt er sich voller Panik. Und leise wimmert er, Hilfe, bitte nicht, Hilfe. Da flüstert der Löwe plötzlich, halten Sie doch den Mund, Sie Idiot. Wenn Sie noch so weitermachen, dann merkt jeder, dass wir es nicht sind. Und dann bin ich meinen Job auch noch los. In diesem Sinne, glaube ich, dürfen wir uns outen. Ja? Und wissen, der andere nimmt das vielleicht auch. Und dann merke ich, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht die Einzige, die ein Problem hat. Sondern ja, das Problem des anderen ist vielleicht anders. Aber ich darf ehrlich werden. Und wir sollten Menschen werden, die von der Liebe Gottes und von seiner Gnade wissen. Und das können wir nur, wenn wir anfangen, uns selber anzunehmen. Ich möchte Ihnen zuletzt zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Wie diese Veränderung seiner Wahrheit in uns stattfinden kann. Und das habe ich einmal gehört und es hat mich tief berührt. Und zwar die Geschichte von einer Frau, die Sonja Knips hieß. Sie war die Frau eines wieder Großindustriellen Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist ein Bild von ihr. Damals war sie, was schätzen Sie, wie alt war sie? 24. Eigentlich eine junge Frau, aber sie sieht total verhärmt aus. Sie muss wohl stark unter Depressionen gelitten haben. Und ihr Mann beauftragte damals den Wiener Künstler Gustav Klimt, ein Porträt von seiner Frau zu malen. Und dieser stimmt zu, allerdings möchte er nicht eine Momentaufnahme einfach irgendwie wie so ein Foto malen, sondern Klimt war es wichtig, die Menschen, die er porträtierte, wirklich kennenzulernen, um etwas von ihnen sichtbar zu machen, auch in dem Bild. Und so nimmt er sich, glaube ein Jahr lang Zeit, um sie kennenzulernen und am Schluss malt er folgendes Bild. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so das gesehen, dass erst beim ersten Mal und habe gedacht, naja, schöne Frau, aber hat mit der wirklichen Frau eigentlich sehr wenig zu tun. Ja. Und dieses Bild hat sich wohl diese Frau Knips wirklich richtig in ihre Wohnung über ihren Esstisch gehängt. Ich stelle mir so vor, wie sie jeden Tag daran vorbeigegangen ist. Und sich gesagt hat, so sieht mich dieser weltberühmte Künstler. Das sieht er in mir. Eine wunderschöne Frau. Und dann gibt es ein Foto von ihr, was 10 Jahre später aufgenommen ist. Und das sieht so aus. Ich habe so gedacht, als ich das gesehen habe, sie hat sich in das Bild, was Klimt von ihr gemalt hat, hineingelebt. Und ich glaube, genau so, darum geht es. dass ich mich in die Wahrheit, die Gott über mir ausspricht, hineinlebe, indem ich sie mir über den Esstisch, über mein Bett, über was weiß ich hänge und sage, das bin ich. So sieht mich der Schöpfer des Universums. Und dann nicht einmal daran vorbeigehe, sondern jeden Tag. Und ich glaube, es verändert uns. So wie es diese Frau verändert hat, man kann es richtig sehen. Und das finde ich unglaublich ermutigend. Und ich möchte zum Schluss noch ein Lied singen, was ich geschrieben habe. Und was heißt, als ich mich zu lieben begann und was dann passiert. So. Als ich mich zu lieben begann, bekam mein Leben Farbe, aus dem Grauen einerlei wurde irgendwann Farbe, Farbe, du machst mein Leben bunt. Farbe, Farbe, du liebst mich gesund. Als ich mich zu lieben begann, zog die Wahrheit bei mir ein. Aus den Lügen, die ich glaubte, wurde irgendwann Wahrheit, Wahrheit, du sprichst sie mir ins Herz. Wahrheit, Wahrheit, siehst meinen Schmerz. Schärfe meinen Blick, dass ich sehe, was du siehst. Öffne du mein Ohr, dass deine Stimme mir erschließt, wie sehr du mich liebst. Als ich mich zu lieben begann, fand ich meinen Wert aus den Selbstanklagen, die mich quälten, wurde irgendwann Freude, Freude, denn ich bin dein Kind. Freude, Freude, dass ich deine Tochter bin. Als ich mich zu lieben begann, lernte ich auch schwach zu sein. Aus der Leistungspeitsche, die mich trieb, wurde irgendwann Ruhe, Ruhe, ich darf einfach sein. Ruhe, Ruhe, du lässt mich nicht allein. Schärfe meinen Blick, dass ich sehe, was du siehst. Öffne du mein Ohr, dass deine Stimme mir erschließt, wie sehr du mich liebst. Als ich mich zu lieben begann, veränderte sich mein Blick. Zynismus und Härte begannen zu schmelzen und es füllte mich irgendwann. Liebe, Liebe, denn du schenkst sie mir. Liebe, Liebe, ich gehöre dir. Ich bin auf dem Weg, denn du gehst ihn mit. Schritt um Schritt gehen wir gemeinsam. Du bist auf dem Weg, vor dir darf ich sein. Stück um Stück, Stück um Stück. Du schenkst ein neues Herz, lebendig nicht aus Stein. Du schenkst mir einen neuen Geist. Du schenkst ein neues Herz, lebendig nicht aus Stein. Du schenkst mir deinen guten Geist. Ich bin neu, ich bin neu, ich bin neu in dir. Ich bin neu, ich bin neu, ich bin neu. Dear.